Unser Thema: Christsein, eine Herausforderung. Wie kann ich meine Überzeugungen ausleben und den Kontakt mit den Menschen behalten? So wurde mir telefoniert oder gemailt, ich weiß nicht mehr genau. Das sollte doch dieser Abend das Thema sein. Ich habe natürlich immer viel Freude, wenn es darum geht, ein Thema Gedanken weiterzugeben, die wir von der Bibel haben, von Gottes Wort, und die uns zeigen, wie wir eigentlich in dieser Welt leben können, ohne von der Welt zu sein. Johannes 17, so hat Jesus gebetet, als er für uns gebetet hat. Er hat ja gebetet für die, die durch seine Jünger zum Glauben kommen. Also das sind wir, ja. Hat er schon für uns gebetet, dass wir in der Welt leben können, ohne von der Welt zu sein. Das heißt, dass wir wie Vögel im Wasser leben oder wie Fische in der Luft. Also nicht in unserem Element. Das ist schwierig. Wir sollen hier leben, in der Welt leben und sind aber zu Hause im Himmel. Und das ist die ganze Spannung eigentlich, die wir als Christen haben. Denn solange wir am Anfang von unserem Glaubensleben sind und wenn wir nach der Bekehrung, haben wir das Gefühl, ich muss unbedingt so leben wie die Welt. Sonst werde ich auf die Seite geschoben. Ich spreche zu laut, gell? Das macht alles kaputt. Gell? Immer dasselbe. Und als ich jung bekehrt war, also vorgestern, da war ich mit meiner Gitarre, ging ich so in ein Lokal hinein zum Singen, von Jesus zu singen. Es war so mehr im Stil eine Kneipe, so in dem Stil, gell? Und habe angefangen zu singen. Und dann, als jung bekehrt, habe ich gedacht, ich muss so, wenn ich Leute erreichen will, die in der Welt sind, dann muss ich ein wenig sein wie sie, sonst haben sie einen Schock, wenn sie mich treffen, gell? Also muss ich versuchen, leben wie sie, dass sie mich akzeptieren können. Und zu dieser Zeit hatte ich lange Haare, ich zeige euch kein Foto, gell? Sonst habt ihr das Gefühl, ich ist nicht derselbe Mensch, gell? Also bis auf die Schultern hatte ich lange Haare und habe gedacht, das haut gut, ne? Wenn man so, der wird müde, gell? Das haut gut, wenn man so reingeht und etwas weitergeben will. Und als ich sang, so an einem Abend und Zeugnis gegeben haben, meistens haben sie da, wo ich hinging, als sie mich kannten, dann haben sie die Jukebox abgestellt und so, wenn ich reinkam und gesagt, so Dani, sing uns noch eins. Ne? Und am Anfang habe ich immer Englisch gesungen, dass die Leute nicht verstehen, was ich singe. Ne? Das, so geht es besser beim Evangelisieren. Ne? Negro Spiritual, ne? Und ja, okay. Ja. Und nachher habe ich aber doch in der Sprache gesungen, wo das Volk verstanden hat und Zeugnis gegeben. Und da kam mal am Ende von so einem Abend, es war schon fast Mitternacht, als ich da noch einen Kaffee getrunken habe in diesem Raum und rausgegangen bin, da kam so ein Mädchen, das so ein leichtes Leben hatte, so mehr, sie war immer da, aber wurde ja für das Sexuelle bezahlt und so. Da kam sie zu mir und hat so gemacht an meinen Haaren und hat gesagt, das passt ja gar nicht zu dir. Du hast ja einen anderen Meister, warum bist du so? Das war für mich ein richtiger Schock zuerst, gell? Hab gedacht, Mensch, ich versuche alles, dass ich zu den Leuten komme, gell? Und wenn ich so gut versuche, dann wollen sie gar nicht, dass ich so bin. Und das wurde mit mir dann ganz klar, als mir mal ein anderer gesagt hat, weißt, was wir erwarten von denen, die Jesus haben? Wir erwarten, dass sie anders sind, aber dass sie uns lieben. Gibt so besser, gell? Ist kein Eiscreme, hä? Habe ich jetzt gerade gemerkt, gell? Also, vergiss das nicht. Was die Menschen eigentlich erwarten, ist, dass wir anders sind. Und doch sollen wir in dieser Welt leben, sie lieben und dass wir der ganze Kunst und die ganze Kunst, und von dem werde ich heute Abend sprechen, dass wir eigentlich uns üben müssen in unserem Leben, die Sünde zu hassen und der Sünder zu lieben. Ist nicht so einfach, gell? Denn schnell machen wir die schnelle Brücke, dass wir manchmal schon die Menschen richten, wenn wir ihr Aussehen sehen, machen wir sie schon in eine gewisse Schublade hinein, gell, wo sie reingehören scheinbar, und fangen schon an zu richten. Und wir sollen in unserem Leben, zuerst in unserem persönlichen Leben, die Sünde hassen, gell? Und wenn wir diese Sünde hassen, weil Jesus uns liebt, weil wir ihm nachfolgen wollen, dann können wir lernen, die Sünder zu lieben und für Jesus zu leben. Und das ist das Interessante, gell? Ich muss schnell da öffnen. Meine Gutsche braucht ein wenig Zeit, gell? Okay. Meine erste Frage in dieser Richtung ist: Wie ist es mit meinem Leben, mit meinen Überzeugungen? Du weißt wie ich, dass du in einer Welt lebst, ob es jetzt Deutschland ist oder Frankreich, bei mir zu Hause. Wir leben in einer Welt, wo das Prinzip Relativität ist, also ist alles relativ. Und man darf ja nicht einen Integrist sein, also einer sein, der eine fertige, feste Überzeugung hat. In unserer Zeit ist modern sein, gut sein, ist ein Gewissen haben, das offen ist für alles, gell? Schön breit, nivelliert, also offen für alles. Und es gibt nicht, in unserer Zeit darf es nicht eine Wahrheit geben, sondern es gibt ganz verschiedene Wahrheiten. Und man wird dich auch manchmal verstehen machen, wenn du von Jesus sprichst und sagt dir jemand, es freut mich sehr, dass es dir geholfen hat, gell? Es gibt Leute, die das brauchen. Natürlich freut mich sehr, gell? Dir hat's gut gemacht, einem anderen macht der Mohammed gut, einem anderen macht Buddhismus gut, gell? Der ist eben Zen und so, gell? Aber dir hat jetzt mal das gut gemacht. Wir leben im Prinzip von einer Relativität und die Überzeugungen, die man hat, werden sehr schnell als sektiererisch und als Integrist, sagt man das auf Deutsch, Integrist? Nein. Integrist, Also Bombenleger, ne? So wie sie haben. Also, okay. Vergessen wir diese hohen Worte, gell? Kommen wir zum Boden. Jetzt, wo sind deine Überzeugungen in deinem persönlichen Leben? Es ist klar, wenn heute Abend solche da sind, die noch nicht ihr Leben Jesus gegeben haben, muss ich dir sagen, du kannst keine klare Überzeugung haben. Du wirst immer in einem kritischen Geist sein und immer das Gefühl haben, du weißt mehr als die anderen und alles abtasten so und nie zu innerlicher Ruhe kommen. Du wirst ja auf einen Weg gehen, der von Unzufriedenheit zu Unzufriedenheit geht. Ich werde das noch mehr morgen Abend sagen über alle Illusionen, die es gibt, wo man als junger Mensch hineinsteigen kann und eigentlich, wenn man dann in den Rückspiegel schaut, wenn man 60 ist, wie ich heute, ich bin der Jüngste da drin, 60 Jahre alt, gell? Wenn man da zurückschaut, im Rückspiegel sieht, dann wird es ein fast unheimlich zu sehen, wie viel Illusionen dahinten sind, wo man vielleicht Zeit, Jahre, 10, 20, 30, 40 Jahre verloren hat. Schade. Aber da komme ich morgen drauf zu sprechen. Unsere Überzeugungen heute Abend als Gotteskinder, als solche, die Jesus nachfolgen wollen, wir sind überzeugt davon, dass es nur Jesus gibt als Retter und Heiland. Apostelgeschichte 4,12, wer sagt den Vers? Apostelgeschichte 4,12. Genau. Das wussten doch alle, oder? Fast, gell? Okay. Gott hat keinen anderen Namen gegeben unter dem Himmel als der Namen Jesu. In dem Namen ist Heil. In keinem anderen Namen ist Heil. Das ist ein Text und viele andere, die davon sprechen. Es gut ist, dass du das einfach bei dir hineingehen lässt und darüber betest, dass diese Überzeugung fest sitzt in deinem Leben. Wenn wir in dieser Welt leben sollen und wollen als Zeugen Jesu, dann muss es klar sein, wir brauchen Arbeit an unseren Wurzeln. Unser geistliches Leben muss gut verankert sein. Denn wenn du als Zeuge Jesus in der Welt lebst, dann wirst du immer in Frage gestellt, ausgelacht, auf die Seite gestellt, mit Argumente überworfen, aber das gehört dazu. Das ist ganz normal am Arbeitsplatz, für die, die schon an einer Arbeitsstelle sind. Am Arbeitsplatz wird man immer dein Glaubensleben testen, indem man versucht, dich in Situationen zu führen, wo man sehen will, wie reagiert ein Christ, wenn man Druck macht, gell? Wie hält er das aus eigentlich, ne? Wie kann man ihn hochnehmen, dass es mal platzt, das Ding, ne? Und sie versuchen, das zu testen. So wie wenn du vielleicht ein Motorrad oder ein Auto kaufst, dann hoffentlich gehst du das Auto auch testen, ne? Willst doch wissen, irgendwie, was es im Bauch hat, wie das Ding zieht oder nicht, ne? Ob es die Straße hält und so, oder ob die Straße es halten muss, ne? Also du willst das versuchen, denn du willst nicht etwas in deinem Leben, du willst nicht investieren in etwas, wo du gar keine Gewissheit oder Sicherheit hast, wenn du investierst. So geht es auch vielen Ungläubigen, die neben dir leben, in der Schule, am Arbeitsplatz. Sie wollen nicht in eine Richtung gehen, ohne den Test gemacht zu haben, ist das solid, was der hat? Kann man da testen? Ich habe in einem Zeitlang, ich war ja Missionar schon, war es 35 Jahre lang, aber habe hin und wieder gearbeitet, ich arbeite doch manchmal doch, gell? Und eine Zeit lang in einem Supermarkt gearbeitet, weil ich keinen Kontakt hatte in der Stadt, dann habe ich eine Stelle angenommen im Supermarkt, so um die Regale zu füllen und so, gell? Und zwar interessant, da haben meine Kollegen getestet, wer ich eigentlich bin. Ich war verantwortlich vom ganzen Gebiet mit den Flaschen da, Wein und Süßmost und so weiter. Und der Sirup, gell? Und da haben hin und wieder die Kollegen, wenn ich nichts sah, haben sie so die Literflasche, Sirupflasche genommen, an den Boden geschossen, ne? Um zu schauen, wie ich reagiere, wenn man da putzen muss mit Sirup, mit Glasscherben drin und so, ne? Ob das ihn nervt, ja? Und ich merkte genau, da ist der Heilige Geist am Arbeiten in den Herzen. Die müssen jetzt reagieren. Ja? Die müssen jetzt versuchen, wie ist es beim Daniel eigentlich genau? Ja? Ist sein Glaube Theorie oder kann man da auch testen? Ja? Und oft musste ich dann innerlich beten und sagen, Herr, hilf mir, dass da mein Kragen nicht platzt. Ne? Gib mir den Mut, diese Arbeit weiterzumachen, Geduld zu haben. Und dann eben, Gott hat's geschenkt, dass ich meine Kollegen habe ich dann oft eingeladen, nach der Arbeit einen Kaffee zu trinken in der Cafeteria, also vom Supermarkt. Und dann hatte ich die Freude zu sehen, wie auch zwei Kollegen zum Glauben gekommen sind. Aber zuerst müssten sie das Ganze wissen, ist das Ding solid, was der glaubt. Also deine Gewissheit, mein erster Punkt. Wie ist es mit deinem Leben, deine Überzeugungen? Überzeugt sein, Jesus allein ist der Retter, ist ganz wichtig. Eine andere Überzeugung ist wichtig, es gibt gar keinen anderen Weg. Keinen anderen Weg, um wirklich auf Erden glücklich sein und in den Himmel kommen. Was heißt Glück? Da muss ich jetzt noch kurz sagen, was Glück heißt. Ne? Glück heißt nicht, ein schönes Haus haben und prima Porsche vorne dran und so und die schönste Frau der Welt. Nein, das ist nicht das Glück. Ne? Glücklich sein heißt eigentlich so einen tiefen Frieden haben, so eine Freiheit, dass man diese Beziehung zu Gott, diese Freude mit Gott leben kann in den verschiedensten Situationen. Glück ist das, was die Menschen sagen, wenn sie dich zufrieden sehen in Christus. Ich habe es immer wieder gemerkt, es gibt Christen, die suchen immer das Glück. Hast du schon gemerkt? Die sind meistens die, die immer unzufrieden sind. Weißt, die testen immer, bin ich jetzt glücklich? Wie ist mein Puls da? Bin ich richtig glücklich oder nicht? Ne? Und dann beten sie, Herr, mach noch, dass das schwarze Möbel weiß wird, es passt nicht zum Ton und so, ne? Von meinem Zimmer. Nein, das ist nicht Glück. Die Christen, die ich getroffen habe, die glücklich sind, sind die, die den Glück nie gesucht haben, sondern die, die gehorsam sind zu Gott, zufrieden in Gott. Da sagst du, wenn du sie siehst, sagst du, der ist jetzt glücklich, du. Und die haben nie das Glück gesucht. Und da, wo der Feind, wo der Teufel immer versucht, uns auf die falsche Bahn zu führen, ist, dass wir das Gefühl haben, wir sollten das Glück finden. Nein, brauchen wir nicht. Wenn wir Jesus gehören, ihm gehorchen, bei ihm unsere Kraft schöpfen, mit ihm vorwärts gehen, ihm gehorchen, da haben wir eine Zufriedenheit, die hineinkommt. Ein tiefes Glück, das kommt. Und dieses Glück hält dann auch, wenn schwere Situationen im Leben da sind. Ich war letzten Sommer zweimal im Spital für Operationen, aber es war wieder interessant, wie das Personal gesagt hat im Spital, hat gesagt, von wo holen Sie die Zufriedenheit, Herr Herrmann? Habe ich gesagt, finden Sie, dass ich zufrieden bin? Ich habe viel mit Sünden zu kämpfen, habe ich gesagt. Sie finden, dass ich zufrieden bin? Ich habe da Mühe, wirklich zufrieden zu sein. Am Ende von der Spitalzeit kam wieder ein Arzt, der Chirurg, und hat gesagt, könnten Sie nicht mal einen Kurs geben unserem Personal über Leiden und Glaube? Habe ich gesagt, wie ich einen Kurs geben? Ja, wieso kommen Sie da drauf, einen Kurs zu geben? Ja, mir scheint, ich weiß, dass was Sie erlebt haben, bringt viel Leiden und ich habe das Gefühl, Sie leben das anders, ja. War ich so dankbar, dass ich Ihnen wieder von meinem Meister sprechen konnte. Du, das ist Glück. Das ist Glück. Also, verankert in deiner Überzeugung. Das ist das Erste. Wenn diese Überzeugung, dass Jesus allein der Retter ist, in deinem Herzen sitzt und in deinem Wissen sitzt, dann wächst in dir das Mitleid zu den anderen Menschen, die verloren gehen. Dann wächst in dir der wahre, der richtige Blick zu den Menschen, wo du merkst, dass du selber ein Begnadigter bist. Du weißt gar nicht, warum du jetzt gerade begnadigt bist. Wieso jetzt? Ich sage oft, ich war vor der Bekehrung, war ich so in einer blöden Bande, wo ich der Blödste war. Ja. Und nach 10 Jahren nach meiner Bekehrung, nach der Bekehrung, habe ich wieder solche von meinen alten Kumpels getroffen. Ja. Die haben mich nicht erkannt. Ich habe sie erkannt. Da haben wir miteinander gesprochen, zwar in einem Supermarkt, als wir Ursula und ich Einkäufe gemacht haben, da habe ich sie getroffen, mit ihnen gesprochen, einer schon zweimal geschieden, der andere total im Alkohol drin. Dann, als ich aus dem Supermarkt ging, habe ich der Ursula gesagt, wieso hat Gott jetzt bei mir, wieso kam er an meine Tür, mich in meinem Mist rausholen und wieso meine Freunde in so einer Situation. Und da konnte ich nur auf dem Parkplatz mit Ursula, wir hatten noch den Wagen vom Supermarkt vor uns, haben wir angehalten und gebetet, habe gesagt, du Schatz, ich muss beten. Ich kann das nicht verstehen. Wir müssen da beten. Ja. Wenn du es überdenkst, die Gnade, die zu dir kam, Jesus zu dir kam, und du bist sein Kind, und du hast dein Erbe schon im Himmel, ja? Du brauchst nicht rumschlagen für ein Erbe. Schon bereit alles, gell? Jesus wird das teilen mit dir, wenn du da hochkommst. Brauchst nicht mal auszurechnen, wie viel du bekommst. Alles ist schon bereit, ja? Und du gehörst als Tochter von Gott und Sohn von Gott und, das ist ja unerhört. Das ist, was Gott getan hat für dich und für mich. Mit diesen Überzeugungen, also das erste, Überzeugungen in deinem Leben, da wirst du Mühe haben, denn du lebst in einer Welt, wo die Überzeugungen immer relativ sind. Und deine ist nicht relativ. Und das ist wichtig, dass wir es wissen. Das sieht man auch zum Beispiel in der Seelsorge. Wir haben viel Seelsorge, viel zu tun mit Leuten, die in der Not sind, im Unglück, Ehescheidung und so weiter. So viele Probleme, die jetzt in der Gesellschaft sind. Und man sucht immer auf dem Wege von dem Humanismus und von der Psychologie, sucht man immer wieder zu flicken. Wie wenn man so immer wieder auf diese Löcher versucht, wieder ein wenig ein Pflaster drauf zu machen, der wieder hält 6 Monate, gell, oder 2 Monate. Aber das ist eine fertige Flickerei, die nichts hilft. und in Jesus, in diesem Bewusstsein, in dieser Autorität vom Heiland, von Christus, in dieser Autorität, in der Abhängigkeit mit ihm, da liegt die wahre Lösung für die verschiedensten Situationen. Warum lässt eigentlich Gott die Welt so? Kann man sich fragen in diesem Thema. Die Bibel sagt uns, dass Gott diese Freiheit gibt zum Bösen, nur weil wir Menschen ihn verlassen haben. Wenn du mal Römer 1 und 2 liest, ganz wichtige Kapitel in unserer Zeit, da verstehst du ganz gut, was Paulus da sagt in diesem Kapitel, wo er sagt, weil die Menschen Gott als Schöpfer verlassen haben und die Geschöpfe anbeten und nicht der Schöpfer, hat Gott sie gelassen. Und darum ist die ganze Not auch in unseren Ländern mit der Evolutionstheorie, wo wir die Schöpfung einfach auf die Seite gestellt haben, wo wir nicht mehr Gott als Schöpfer haben. Also haben wir keine Autorität mehr über uns. Also können wir nicht mehr verstehen in der Gesellschaft, was eigentlich eine Autorität ist über unserem Leben. Und dann steht in diesem Römerbrief, steht dann, wegen dem hat Gott sie gelassen und dann sind alle die verschiedenen Sünden da gesagt im Römerbrief. Ich muss ein wenig weitergehen. Das andere, ganz Wichtige, wenn du Zeugnis geben willst, und das machst du ja, und wenn du weiterkommen willst im Evangelisieren und so, dann ist es wichtig, dass du weißt, wie stark du in deinem Leben mit Jesus lebst. Dass du keine Illusionen hast mit deinem Leben. Das heißt, du musst dein persönliches Leben gut einschätzen. Warum sage ich das? Ich glaube, es braucht eine Zeit, wenn man bekehrt ist, wenn man jung ist und in der Bekehrung da ist und auch im Wachstum ist, im physischen Wachstum, in der Jugendzeit, muss man wissen, wir wollen nicht in eine Konfrontation, also direkt in der Gesellschaft konfrontieren mit dem Evangelium, ohne zuerst sicher sein, dass unsere Wurzeln besser verankert sind in Gottes Wort. Denn du kommst in eine Welt, du bist in einer Welt drin, wo eigentlich keine Gefühle sind, wo die Menschen versuchen, dich auf die Seite zu stellen. Denn der Feind ist hinter dran, der Teufel, der will, dass die Christen nicht, also dass die Christen schweigen und dass sie einfach in der ganzen Gesellschaft mitleben, wie die Gesellschaft lebt. Und ich muss sagen, der Feind bringt es doch gut, ja, er macht doch so gute Arbeit für sich. Wenn ich sehe, wie viele Christen einfach motiviert waren, als junge Menschen motiviert, um mit Jesus ganz zu leben, und dann plötzlich kommt Hochzeit ist nicht negativ, gell? Okay. Da kommt Hochzeit und dann aber plötzlich Materialismus, du. Plötzlich andere. Ich habe Freunde, wir haben uns fast in denselben Jahren bekehrt, die sind gläubig, engagiert, auch in Gemeinden. Aber verschiedene haben mir gesagt, du, Danny, also der Materialismus, der hat mich umgeworfen. Da braucht man so viele Sachen, Unzufriedenheit, da wird man plötzlich nicht mehr bereit, umzuziehen, etwas anders zu tun für das Reich Gottes, etwas zu lassen. Und da plötzlich rechnet man ganz streng mit dem Geld, dass man ja nicht zu viel Gott gibt, weißt, man kann da so richtig mathematisch ganz präzis sein. Ja? Zu wenig will man nicht, aber ja nicht zu viel. Ne? Und da merkt man, es hat andere Ziele plötzlich im Leben. Etwas anderes ist hineingekommen, mitgerissen worden. Also, versuch's in deinen jungen Jahren, bist nur einmal jung im Leben, gell? Also versuch's in den jungen Jahren voll an deinen Wurzeln zu arbeiten. Bibel lesen, Gebet und mit anderen Jungen zusammen Fragen stellen, die man vielleicht nicht mit allen fragt, aber mit zwei, drei,
wo du eng verbunden bist miteinander, die Burschen unter Burschen, Mädchen unter Mädchen, zu fragen, du, wie geht's mit deinem Bibellesen? Wie geht's mit deinen Versuchungen? Wie geht's mit, ja? Und dann, da wo Kampf ist, miteinander beten, standhaft sein, sich, ja, stützen einer den anderen. Ich habe eine unerhörte Chance, aber Chance gibt's ja nicht, ne? Einen unerhörten Segen von Gott habt ihr, dass ihr so große Gruppen seid. In Frankreich, da muss ich manchmal Jungen helfen, die alleine gläubig sind, in Schulen, wo 7.000, 8.000 Studenten sind, und einer ist allein der Gläubige, ja? Immer unter Druck, kein Jugendbund, keine anderen Jungen zum Treffen. Die Gemeinde sind manchmal so 10, 15 Leute. Und dann geht er wieder in seine Schule die ganze Woche als Student. Und zum Glück gibt es jetzt Mail, gell? Da habe ich viel solche junge Studenten, wo ich in der Woche kurz maile, wie geht's dir? Ich denke an dich. Und die mailen mir zurück. Da habe ich wieder Probleme. Boom, und dann maile ich wieder zurück. Ja. Ich war da 4 Tage weg und als ich nach Hause kam, waren 353 Mail in meinem Kasten, ja, die Wartenden. Ja, ich würde gerne 2 Sekretärinnen bezahlen, aber sie müssen umsonst arbeiten. Aber ich sage dir, es lohnt sich total, wenn du deine Wurzeln, wenn du verankerst in Gottes Wort und wenn mit 2, 3 miteinander das Ziel setzen, beten, vorwärts gehen. Wahr sein. Da könnt ihr einander helfen, dass das Glaubensleben immer stärker wird und auch die Freude am Glaubensleben wächst auch damit. Das finde ich immer das Wunderbare. Persönliche Möglichkeit, also gut einschätzen, mein geistliche Grenzen erkennen. Was heißt das? Du kennst vielleicht diese Stellen oder nicht. Ich gebe dann den ganzen Text mit den Bibelstellen dem Peter. Und wenn jemand dann diese 10 Seiten will, kann er sie bestimmt dann auch haben, gell? Um dann das Ganze zu haben. Aber im Neuen Testament, in verschiedenen Briefen von Paulus besonders, kommt immer wieder ein Wort, und das ist das Wort fliehe oder flieht. Und vielleicht hast du schon gemerkt in deinem Leben, dass es Versuchungen gibt und in deinem Leben gewisse Sünden gibt, die dich total lahmlegen. Denn du merkst, du sündigst, ich mache jetzt da eine Zeichnung, gell? Du sündigst und dann wirst du mutlos, dann Vergebung, kommst zurück zum Herrn und dann entscheidest du, also da muss ich jetzt aufpassen, ich will nicht mehr reinfallen. Gell? Und dann geht es wieder eine Weile. Und dann kommt vielleicht wieder diese selbe Sünde, also selbe Versuchung, fliegst wieder rein, bist wieder mutlos nachher, hast Mühe damit und du merkst, der Zyklus, obwohl du jedes Mal die Vergebung hast, der schlägt dich runter und gibt dir manchmal sogar das Gefühl, die anderen, die können gut leben mit Gott, aber ich habe da ein Gebiet, da komme ich nie mal raus aus dem Ding. Und darum hat es Texte, wo steht, flieht. Das heißt, wenn du merkst, in einem Gebiet bist du schwach und hast mehr Versuchungen, dann überleg, was muss ich an diesem Gebiet weglassen, wo muss ich hinfliehen, wegrennen, dass ich das nächste Mal nicht reinfliege in diese Versuchung. Paulus sagt zum Beispiel in Timotheus, fuis les passions de la jeunesse. Fliehe die Lüste der Jugend, da könnt ihr mal überlegen, gell? Wir haben jetzt keine Zeit, aber das könnte einen ganzen Abend sein, in kleinen Gruppen, gell? Sondern überlegen, was sind eigentlich die Lüste der Jugend und wann hören sie auf? Denn ich bin auch habe auch das Gefühl, dass ich noch in den Jugendlüsten bin, gell? Wann hören sie eigentlich auf, gell? Aber was sind sie? Und warum und wo kann ich fliehen? Verstehst du jetzt vielleicht besser? Vielleicht hast du manchmal gedacht, als Kind oder als Teenager, hast du vielleicht manchmal gemacht, ja, gedacht, ja, die alten Christen, die haben so viel Gesetze, das darfst du nicht und pam pam und pim pam, ja. Ein Christ macht das nicht und so. Aber das kommt nur davon, dass sie in ihrem Leben gemerkt haben, da darf ich nicht rangehen, da muss ich fliehen, sonst falle ich rein. Und dann macht man nachher manchmal Gesetze draus. Aber du musst in deinem Leben so ehrlich sein vor Gott, dass du merkst, auf welchem Gebiet du Not hast und du Flucht nehmen musst. Und auf diesem Gebiet lernst du wegzugehen. Ich gebe dir Beispiele. Ich war vor der Bekehrung war ich Trompeter in einer Jazzband. Ja. Ich bin dankbar dafür, der Herr hat mich da bewahrt, denn ich kann sagen, zur Ehre des Herrn, um ihm zum Danken, ja, als ich ganze Nächte habe ich mit dem Tanzlokale mit der Musikgruppe Trompete gespielt und so weiter, ja, und Klavier gespielt. Und erst nachher habe ich gemerkt, ja, an diesen ganzen Abende haben die anderen Burschen alle Mädchen in den Armen gehabt und ich immer nur die Instrumente. Das habe ich erst gemerkt nach der Bekehrung. Ich sage, du warst so gnädig mit mir. So gnädig mit mir, dass ich das alles erlebt habe und ich konnte meiner Ursula sagen, du bist die Erste, die ich habe. Und war so im Mist, gell? Da war Gott so gnädig. Aber ich wusste, nach der Bekehrung habe ich gedacht, oh super, jetzt kann ich Trompete spielen für den Heiland, gell? Jetzt kann es dann ran, ja? Und da habe ich angefangen und habe gemerkt, ich spiele da richtig für meine Ehre, du. Ich mache immer, dass man gut hört und so, gell? Und frage die Leute, war es wirklich schön, ja? Ja, okay. Da musste ich während praktisch 2 Jahre habe ich weiter Trompete geübt im Keller. Und zum Herrn gefleht, Herr, hilf mir, dass ich einen Tag mal spielen kann für dich. Ich habe so lange für mich gespielt und auch für den Teufel gespielt. Jetzt hilf mir, Herr, dass ich für dich spielen kann. Das brauchte Zeit. Und ich war nachher so froh, als ich dann spielen konnte, wo ich wusste, wenn Gott eine Gabe gibt, kann ich sie für ihn gebrauchen. Aber eine Zeit lang musste ich es auf der Seite lassen. Zum Beispiel ein anderes Beispiel zum Fliehen. Um an die Arbeit zu gehen, war eine Straße und da war ein Porno-Cinema, Kino, mit immer so verschiedenen Bildern, gell? Und wegen meiner Schwachheit, nicht wieder, weil ich ein starker Christ bin, wegen meinem Fleisch, meiner Schwachheit, habe ich dann immer die Parallelstraße genommen, obwohl es ein Umweg ist, denn ich habe gemerkt, ich schaue da noch drauf, ja? Obwohl ich weiß, dass diese Bilder mir nicht gut machen. Ja. Es hat mir niemand gesagt, dass das ein Gesetz wäre für einen Christ, aber ich habe selber gemerkt, dass das meine Gedanken unreinigt und dass ich dann Mühe habe mit meinem sexuellen Leben. Also einschätzen, wo soll ich lernen zu fliehen, wenn die Versuchung da ist. Andere haben ganz andere Versuchungen, gell? Vielleicht hast du gemerkt, dass du die Versuchung hast, prahlerisch zu sein. Das gibt's auch, gell? Und dann erzählt man so große Dinge und so. Und wenn man dann alleine ist im Zimmer, ne, sagt man sich, Mensch, hätte ich geschwiegen, hätten sie denken können, ich bin weise, gell? Aber ich habe so viel Mist erzählt, gell, dass sie gemerkt haben, dass ich nicht weise bin. Ja? Und da merkst du, da muss ich was lernen. Eine Zeit lang, sogar als Missionar, musste ich fliehen. Weißt du warum? Es war die Zeit, wo ich in verschiedenen Gemeinden war, wo in der Gemeinde so wie ein negativen Kritikgeist war. Wenn manche Christen unter sich zusammen waren, geredet haben, haben sie negativ über andere geredet. Und da habe ich gemerkt, wenn ich so in eine Gruppe hineinging und das angefangen hat, habe ich plötzlich auch mitgemacht und für eine Seite gesprochen gegen die andere Seite, ohne genau zu wissen, ob alles stimmt. Und plötzlich habe ich wieder gemerkt, Mann, was machst du da? Und da musste ich lernen, wenn in einer Gruppe so etwas beginnt, bin ich dann stille geworden, habe mich zurückgezogen, weggegangen. Denn ich wusste, meine Ohren sind nicht reif genug, um das zu hören und nicht negativ zu werden. Ich besser ich gehe weg. Das sind nur Beispiele, gell? Nur, dass du das Prinzip verstehst, die geistlichen Grenzen erkennen, ist ganz wichtig. Wir sind jeden verschieden in unserem Wachstum mit dem Herrn Jesus. Und als Zeuge Jesu, um Zeuge zu sein, um mutig zu werden, musst du da zuerst deine Grenzen kennen, sonst fliegst du in die Sünde, auch wenn du Zeugnis gibst. Gell? Wenn wir unsere Grenzen nicht kennen, da geben wir Zeugnis und vielleicht beim Zeugnis geben, übertreiben wir. Und Übertreibung ist ja auch Lüge. Und dann haben wir nicht dem Herrn gedient. Dann tut es uns leid, müssen wir Buße tun. Denn wir wollen ja wahr sein, wir wollen nicht übertreiben. Fliehen, die verschiedenen Texte kannst du haben, die davon sprechen, mit verschiedenen Erklärungen. Und dann das Nächste, habt ihr noch ein wenig Kraft? Oder? Heute war ja so ein Non-Stop-Tag, ne? wo man morgen nicht mehr weiß, wo man hinsitzen kann. Ich glaube, wir müssen morgen ein wenig Fahrrad fahren, dass wir auch in der Mitte ein wenig Druck haben, gell? Nicht nur auf den Seiten. Das Nächste, mein Leben auf Zeugnis einstellen. Was heißt das? Das heißt, dass du ganz bewusst in deinem Überlegen, ganz bewusst im Gebetsleben immer wieder dem Herrn sagst, Herr, ich will dein Zeuge sein. Ich will von dir sprechen. Ich will so leben, dass Menschen Fragen stellen. Und wenn du das betest, klar, da kommt dir immer wieder das Gebet, Herr, du weißt, wie schwach ich bin, wie ich mutlos bin, wenn ich reden soll, wie ich Angst habe von der Leute, wie ich immer Angst habe, wenn ich Zeugnis gebe, mit jemand spreche, dass der andere so viele Argumente hat, wo ich keine Antwort habe. Du weißt, Herr, wie es bei mir innerlich steht, wie ich zittere, um mit Menschen umzugehen. Ganz ehrlich mit deinem Meister reden. Er kennt ja dein Leben. Er weiß, wie du bist. Und was er erwartet im Gebet, was er mit Freude erwartet, ist, dass du selber auch weißt, wer du bist. Und wenn du ihm sagst, wer du bist, dann freut er sich, denn er weiß, du bist reif geworden, du siehst schon klar, du hast den Blick auf dein Leben, wo er helfen kann. Er ist bereit zu helfen. Ich habe mal gebetet für mich gebetet, denn es war ein Mensch so in der Gemeinde, da hatte ich immer Mühe mit dieser Person. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so eine Person, wo du immer Mühe hast damit, ne? Und dann habe ich den Herrn darum gebeten, habe gesagt, Herr, schenk mir doch mehr Liebe für diesen Menschen. Ich kann nicht. Ja? Und dann kam keine Stimme aus dem Himmel. Aber da kam der Gedanke, ja, halt mal, wenn du mehr Liebe willst, dann heißt das, dass du schon hast. Bist du sicher, dass du hast? Da habe ich gesagt, nein, Herr, ich war. Nein, vergib mir, Herr. Nicht mehr. Du sollst nicht da sein, um mehr zu machen. Ich habe keine Liebe zu diesen Menschen. Herr, schenk mir Liebe. Der Herr hat mir dann geholfen, dass ich diesen Menschen anders anschauen konnte und dass er ein lieben Bruder geworden ist für mich. Aber zuerst musste ich erkennen, dass ich selber nicht kann, gell? Und von ihm das erwarten. Also sich selber kennen. Mein Leben und dann mein Leben auf Zeugnis einstellen. Das heißt, dass du auch den Mut nimmst, im Wachstum, im Glauben, dass du vielleicht am Morgen, wenn du deine Bibel liest, dass du den Mut hast, dem Herrn zu sagen, Herr, ich bin heute bereit, wenn du einen Menschen hast, mit dem ich reden soll heute von dir, Herr, ich bin bereit. Ich habe manchmal für dieses Gebet selber gezittert, gell? Habe gedacht, Moment mal, wenn er mich da ernst nimmt, ne, habe ich dann noch den Mut, wenn die Stunde kommt. Ja? Aber das habe ich ihm da auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, Herr, ich weiß, dass du, wenn ich bete, dass du das ganz ernst nimmst. Und ich zittere, ja, wenn ich daran denke.
Aber ich muss sagen, er hat immer wieder geholfen. Und du kennst vielleicht noch nicht, oder viele kennen das schon, die große Freude, die man hat, wenn man diese Möglichkeit gehabt hat, mit jemandem von ihm zu reden, vom Heiland, und wenn ein Mensch zugehört hat. Ich glaube, es gibt noch eine größere Freude, wo ich immer wieder auf die Seite gehen muss zum Weinen, ist, wenn ich sehe, wie ein Mensch zum Glauben kommt und sich bekehrt. Da bin ich immer total am Boden vor Freude. Denn ich merke dann einen anderen Blick. Ich merke dann, wie der Mensch anders wird. Wie etwas in ihm geschieht. Und wie die Gnade Gottes einfach eingedrungen ist in sein Leben. Und das ist so. Da bist du Zuschauer von Gottes Arbeit, wie er Menschen ändert. Und dann, wenn du daran denkst, jetzt dieser Mensch, der da sitzt, der ging vorher gerade in die Hölle und jetzt geht er gerade in den Himmel, du. Ja? So, jetzt kann man sich gar nicht vorstellen. So eine Änderung, eine Wesensänderung, die geschieht, auch wenn äußerlich vielleicht noch nichts geschehen ist. Aber auf dem Weg nachher geschieht das alles progressiv so wunderbar. Ich habe da noch kurz ich habe es noch nicht gesagt, ich könnte dann nachher Fragen stellen, gell, und okay, ja, nur dass ich wüsste. Bombardieren. Okay. Was mir Not tut in diesem Thema, ne? Ich erinnere das Thema, wie kann ich meine Überzeugungen ausleben und der Kontakt mit den Menschen behalten. Was mich Not tut, Kontakt mit den Menschen, ist ja vor allem, Kontakt mit den Menschen ist oft das Zuhören, Mitleid haben zu den anderen, versuchen sie zu verstehen. Kontakt ist nicht etwas denken in meinem Kopf, was ich ihm sagen könnte. Das ist oft das Hindernis vom Zeugnis, ne? Dass man sich sagt, jetzt habe ich einen Mensch, der mit mir redet, jetzt Moment mal, jetzt muss der wissen, dass Gott ihn liebt, dass er Sünder ist, dass er sich bekehren kann und dass die Gemeinde auch da ist. Ne? Und dann, okay, jetzt Achtung, jetzt muss man die Lücke finden, wo man das reinschießt. Ne? Ja? Das klappt gar nicht. Ne? Wir haben mit Menschen zu tun. Und das erste Wichtige ist, dass wir nicht unser fertiges Thema da sitzen haben, sondern dass wir zuhören, suchen zu verstehen, was dieser Mensch sagen will, was er mitteilen will, wie er es meint, wer er ist. Und da musst du vielleicht von etwas innerlich loswerden, das ging mir so wenigstens nach der Bekehrung, denn ich habe immer gedacht, wenn jemand mit mir redet und wenn ich nicht ganz klar das Evangelium sage, dann bin ich dann schuld, dass er nicht weiß. Ja? Und dann war ich unter einem Druck in meinem Gewissen, habe gedacht, wenn ich jetzt da nicht alles klatsch rein sage, ne, da geht es mir mit dem Ezekiel, Kapitel 3 und 33, ne, wenn du es nicht sagst, dann werde ich von dir seine Seele verlangen, sein Blut verlangen. Ich glaube, es ist ganz klar, dass Menschen erst eine Botschaft im Zeugnis akzeptieren, wenn sie merken, dass du sie liebst, und wenn sie Vertrauen haben zu dir. Also brauchst du oft am Anfang Zeit mit den Menschen, ihnen zuzuhören, zu verstehen, ihnen zu helfen in verschiedenen Gebieten. Und dann kannst du das Wortzeugnis, also das Evangelium weitersagen. Aber wichtig ist es, dass du die Übung machst zu Hause und dir mal vorstellst, jeder Mitarbeiter bei mir muss diese Übung machen. Er muss das ganze Evangelium sagen können in 5 Minuten. Das Wichtigste in 2 Minuten. Ja? Das mache ich Ihnen nur als Aufgabe, dass Sie mal überlegen, wenn ich jetzt 2 Minuten habe und muss den ganzen Heilsplan erzählen, was sage ich? Was ist das Wichtigste? Und das, glaube ich, ist gut, wenn du selber zu Hause oder mit anderen in der Jugendgruppe, mit einer kleinen Gruppe mal übst, um zu wissen, hast du wirklich im Herzen das Evangelium so drin, dass du nicht mehr x verschiedene Sachen suchen musst, sondern dass du weißt, das ist die Hauptsache. Und wenn du so einen kurzen Überblick hast vom Heilsplan, Vielleicht schreibst du ihn aus für dich einfach, dass du, wenn Fragen da sind, dass du weißt, was die Hauptsache ist. Was mir Not tut, ist die Furcht vor den Menschen. Das habe ich immer noch. Kämpfe immer damit. Angst vor den Menschen. Eine ganz blöde Angst, dass die Menschen mich auf die Seite setzen oder mich noch mehr demütigen oder einfach zerdrücken. Habe ich immer noch Angst. Kämpfe damit. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, Traktaten verteilen, das ist regelmäßig, gell, gehe ich raus in die Straßen und mit Leuten anhauen, mit dem Evangelium und so, und mit ihnen sprechen. Aber jedes Mal, wenn ich von Hause weggehe, muss ich zuerst wieder zusammen mit Ursula beten. Und ich sage ihr dann, wie immer, die Wahrheit und sage, du Schatz, ich würde jetzt lieber zu Hause bleiben. Es ist so ein Kampf. Ja. Und dann kommen noch alle ganz positiven Entschuldigungen, gell? Aber ich habe nur positive, natürlich bin ich schlau, gell? So viele Briefe im Büro, die wichtig sind, und dann muss der Kurs noch für die Bibelschule arbeiten und habe noch 30 Aufgaben, die ich zu Hause habe, von den Studenten, die ich noch nicht korrigiert habe. Das liegt alles noch und muss noch diese Woche gemacht werden, gell? Und noch so viel anderes, ne? Und da kommt noch die ganze Liste von den praktischen Arbeiten, wo im Garten, wo im Haus. Und dann hin und wieder macht noch Ursula noch einen Punkt dazu. Da gibt eine Schraube weg und das WC muss nochmal repariert werden. Und ja, ja. Und so viel Wichtiges. Aber es gibt nichts Wichtigeres, als wenn wir in der Beziehung mit Gott leben, dass ich immer wieder rausgehe in die Konfrontation mit den Verlorenen. Denn die sind verloren. Ja? Wenn mein Garten verloren ist, ist nicht so wichtig. Ne? Der ist sowieso verloren. Ne? Das ist ein Kampf. Und du wirst auch diesen Kampf haben. Ich werde es nicht verstecken. Versuch nicht zu sagen, wenn du diesen Kampf hast, um Zeugnis zu geben und rauszugehen, zum Helfen, zum Evangelisieren, versuch nicht zu sagen, ja, das ist halt nicht meine Gabe und so. Komm, lass diese Entschuldigung auf der Seite. Es hat nichts mit Gaben zu tun. Ne? Vielleicht hast du die Gabe nicht zu reden. Das ist gut möglich. Ich habe weniger die Gabe zum Schweigen. Ja, das ist ein anderes Problem. Aber wenn du diese Gabe nicht hast, da kannst du andere begleiten, die rausgehen und verteilen. Und wenn sie reden, kannst du beten für das Gespräch. Du kannst dabei sein und mitwirken durch dein Leben als Zeuge des Herrn. Also die Furcht ist ein von meinen Problemen. Und das Zweite kommt noch da. Die Zweite, ja. Erste ist Furcht. Die Zweite ist immer das Gefühl, innerliche Gefühl, ich weiß nicht genug. Du hast vielleicht auch das Gefühl, wenn du Zeugnis gibst, oder wenn Evangelisation ist, auch dieses Gefühl, ich werde immer wieder Menschen treffen, die mehr wissen und da bin ich in einer blöden Situation, weiß ich nicht, was antworten und so. Und das scheint mir so wichtig und gut, dass wir wissen, wir können jedem Menschen sagen, der Fragen stellt, wo wir keine Antwort haben, ihm sagen, ich habe keine Antwort. Wir brauchen diese Ehrlichkeit. Ich hatte Mühe mit dieser Ehrlichkeit, als ich jung war, zu sagen, ich habe keine Antwort. Ich habe mir dann gedacht, da stehst du so blöd da. Nein, wir wollen ja nur einfach ehrlich sein. Ich habe keine Antwort auf das. Gell? Ich bin so in ein Haus hineingekommen und die Leute haben geöffnet und ich konnte von Jesus sprechen mit ihnen. Sie waren scheinbar offen, haben gut zugehört und dann plötzlich sagt die Frau, ich will ihnen was holen und da können wir sie mir sagen, was sie davon denken von Gott. Und dann ist sie in den Raum nebendran gegangen und auf einem Rollstuhl hat sie einen Sohn geholt, der total gelähmt auf seinem Stuhl war, nur geschrien hat. Ja. Denken Sie, dass Gott Liebe ist? Ja. Da war ich da. Ne? Man kann dann schon theologisch da gute Sätze machen, ne? Das kann man immer. Aber man versteht vielleicht die Not nicht vor diesen Menschen. Und wie sie da dem begegnen müssen. Und da konnte ich nur sagen, ich kann im Moment absolut nichts sagen. bitte darf ich nochmal kommen? Lassen Sie mir Zeit zum Beten, zum Überlegen, zum Ihre Last verstehen. Ich kann Sie nicht ganz verstehen, diese Last, denn ich lebe nicht damit. Ich habe nicht 24 Stunden auf 24 diese Situation, die Sie haben, 24 auf 24. Ich kann es nicht begreifen. Kurz, das war der Rolf, der ist jetzt schon im Himmel, der im Rollstuhl war. Aber der Rolf, der wurde das Instrument, um in dieser Ortschaft, wo diese Leute wohnen, um da eine Jugendgruppe zu gründen. Es war keine Jugendgruppe da. Und mein Auftrag war, den ich bekommen hatte von der Bibelschule, mein Auftrag war, in dieser deutschen, in Süddeutschland, in Maulburg, also bei Lörrach da unten, der Auftrag war, in dieser Gemeinde, die da war, wo keine Jungen waren, eine Jugendgruppe anzufangen. Aber es waren keine Jungen da. Ne? Gerade ein Mädchen, Doris nannte sie sich. Und ich war noch ledig, und habe ich der Doris gesagt, du, also Jugendgruppe, wir zwei, das klappt nicht so gut. Ne? Ich glaube, da machen wir so, du betest, dass du ein Mädchen treffen kannst im Ort und ich bete, dass ich einen Bursche treffen kann im Ort. Es könnte eine Hilfe sein, dass wir zu gleicher Zeit beten, dass wir diszipliniert bleiben. Ich in der Bibelschule, du zu Hause. Ja? Und dass wir wissen, in der Zeit beten wir für das Dorf und dass du und ich einen Kontakt haben. Und das war der erste Kontakt, der Rolf. Da bin ich zu diesen Leuten gegeben, habe ich gesagt, kann ich Ihnen helfen, wenn ich vielleicht, ich weiß nicht, wie helfen mit dem Rolf, wie kann ich da helfen? Und da haben sie gesagt, ja, wir haben niemanden, der mit ihm ausgeht oder spaziert oder sowieso, wir schämen uns, so einen Sohn zu haben. Wir gehen gar nicht gerne mit ihm auf die Straße. Es werden immer wieder die Leute schauen uns so komisch an. Wir haben Not mit dem. Dann habe ich gesagt, also, wenn Sie es erlauben, komme ich zweimal in der Woche mit dem Rolf einfach zu gehen, in die Natur zu gehen, spazieren in den Park und mit ihm sein, ja. Kurz, das gab dann die Möglichkeit, ging ich spazieren mit dem Rolf. Er schrie oft, ja. Und ich habe laut mit ihm das Evangelium erklärt. Weiß nicht, merkte nicht, was er versteht oder so, gell. Er konnte nicht aussagen. Und dann ging ich hin und wieder einen Kaffee trinken an der, draußen auf dem Trottoir vom Restaurant, ja, vom Ort. Und da waren andere Jungen. Und die anderen Jungen, die da waren, auch so im Café, die haben sich dann interessiert. Dann habe ich ihn gefragt, kommt ihr mal mit mir? Denn da ist ein Hügel, da geht ein Weg hoch und ich hätte gerne mal, dass der Rolf von oben her die ganze Landschaft sieht. Aber um da hochzugehen, wäre es gut, wenn wir zwei, drei sind und wenn wir tragen müssen, dass wir den Rolf da hochbringen. Ja? Und die haben mitgemacht. Und so nach drei Jahren war so die Jugendgruppe 50 Junge von diesem Ort. Aber das Werkzeug war der Rolf. Er war Mittel, der Gott auf den Weg gestellt hat, um diese Arbeit zu gründen. Und ich am Anfang, denn ich ging immer von der Bibelschule nach Maulburg mit dem Fahrrad, am Anfang habe ich manchmal gehadert in meinem Herzen und vor Gott und dem Herrn gesagt, Herr, ich soll da Jugendarbeit machen und du gibst mir so ein Mensch in einem Rollstuhl, wie komme ich da dazu, Jugendarbeit zu machen? Ja? Ich habe gedacht, das ist ein Hindernis. Und Gott hat so geplant, dass das war das Werkzeug, nicht das Hindernis. Und dann habe ich oft mit ihm spaziert und gebetet für die verschiedenen Jungen und habe die Gebetsliste im Rollstuhl vorne reingeklemmt, so. Und habe laut gebeten, gestoßen und die Namen nacheinander. Und hin und wieder hat Rolf geschrien. Ja? Je nach Gebet hat er lauter oder weniger laut. Ich glaube, dass der Rolf mit mir gebetet hat, in seiner Sprache. Und ich glaube, dass er das Evangelium verstanden hat. Er ist dann ein paar Jahre später, hat ihn der Herr weggenommen. Aber er war für mich das große Werkzeug, um eine Jugendgruppe zu gründen in einer Ortschaft. Also Evangelisationsmethode Gottes ist oft anders, als man denkt. Aber oft sind Situationen da, wo wir keine Antwort haben, nicht verstehen. Und da müssen wir den Mut haben zu sagen, ich habe keine Antwort, ich habe keine Lösung, ich weiß nicht wie. und Gott kann dann das gebrauchen. Okay, es ist 9 Uhr. Ich habe dann im Text noch die ganze Zielsetzung von zeugnishaftes Leben in Beziehung mit der Gemeinde und mit der Jugendgruppe, gell? Wie man dann auch mit den Menschen einfach ihnen Mut machen kann, dass sie verstehen, dass wenn wir miteinander das Wichtigste überlegen, miteinander Gottes Wort lesen, dass wir dann viel verschiedene andere Facetten vom Gottes Wort besser verstehen, weil wir miteinander sind. Und dass wir dann auch miteinander die Stellung nehmen können als Zeuge, als Christen in dieser Welt. Eine Herausforderung, ganz klar, wie das Thema sagt. Und die Überzeugungen ausleben im Kontakt mit den Menschen. Also, kurzen Schluss. Deine Wurzeln, du weißt es vielleicht oder auch nicht, dass wenn die Bäume im Winter keine Blätter haben, die Blätterbäume, ne, wenn sie keine Blätter haben, in der Winterzeit, wo man meint, dass sie tot sind, da wachsen die Wurzeln im Winter vom Baum. Und die Mathematiker staunen immer wieder, ich habe einen Sohn, der so einen ist, ja, die staunen immer wieder, und er erklärt oft den Forscher die Schöpfung mit solchen mathematischen Elemente. Denn die Wurzeln, die wachsen genau, was es nötig ist, dass der Baum hält mit demselben Wind wie das Jahr vorher oder mit demselben Sturm, dass er hält, wenn im Frühjahr die Äste länger werden und also die Fläche, die Stoßfläche für den Wind größer ist. Und da kann man mathematisch ausrechnen, dass, weil diese Fläche größer ist für dieselbe Kraft, es braucht es andere Wurzeln, Vertiefung. Und Gott macht das, die Vertiefung, die kommt, bevor die Äste kommen. Ich finde das so wunderbar. Ja? Und dann hat man das Gefühl, im Winter, die Bäume sind tot. Und in deinem Leben, wenn du Zeuge Jesu sein willst, wenn du die Äste weiter ausstrecken willst, in der Evangelisation, wenn du weit mehr in den Kampf hineingehst von der Evangelisation, vergiss es nicht, deine Wurzeln müssen auch tiefer werden, dass du vom ersten Sturm nicht umgeschmissen wirst, sondern dass deinen Sitz in der Heiligen Schrift, dein Vertrauen zu Gott einfach gestärkt ist. Behält wenigstens, wenn du müde bist, dieses Bild vom Baum, gell? Wenn das alles vergisst, das andere, behält das, ja? Im Winter Wurzeln, man meint, geschieht nichts, Wurzeln weit runter, dann wieder raus, und der Herr schenkt Wachstum Jahr nach Jahr von Wurzeln und von den Ästen.